Horchamoin, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind wieder mal zu zweit. Wir haben die Politik nach außen geschickt und gesagt, wir machen nochmal einen Podcast, wo nur wir zwei miteinander reden, uns ein bisschen austauschen darüber, was uns die vier Politiker in den letzten Wochen alles so erzählt haben. Und es ist unser letzter Podcast, der letzte
bevor Podcast. Die Freude aufkam, der letzte vor der Sommerpause.
Genau, der letzte
vor der Sommerpause. Wir
kommen wieder. Also, wir kommen wieder. Ihr braucht nicht traurig sein und ihr braucht euch auch nicht zu freuen. Wir kommen wieder, zwei Wochen machen wir Pause.
Sollen wir wiederkommen? Die Frage müssen wir nochmal stellen, weil mich ein geschätzter Kollege einer bürgerlich-konservativen Tageszeitung aus Nürnberg dieser Tage angesprochen hat und gemeint hat, es macht doch keinen Sinn, wenn zwei Menschen sich unterhalten und immer dieselbe Meinung haben.
Aber wir haben immer dieselbe Meinung. Ich glaube, heute können wir, haben wir bestimmt ein Thema. Ich habe das Interview mit Markus Söder interessiert gelesen und hatten wir wirklich immer die gleiche Meinung?
Ich finde nein.
Aber wir sind jetzt nicht frontal aufeinander losgegangen, aber wenn wir uns auf Krawall bürsten sollen, das kriegen wir schon auch noch hin.
Das schaffen wir. Dann. Wir üben heute mal in diesem Podcast. Der geschätzte Kollege, der ja offenbar zuhört, möge mir hinterher sein Urteil mitteilen.
Genau, dann beginnen wir doch mal bei den OB-Kandidaten. Also bei den Nürnberger OB-Kandidaten, die haben wir ja alle drei bei uns hier im Podcast gehabt. Ich fand es extrem spannend, da sind wir wahrscheinlich sogar gleicher Meinung. Jetzt schauen wir mal, ob wir Unterschiede herausarbeiten können. Also Thorsten Brehm, Markus König, Verena Oskian. Wer hat dich am meisten überzeugt?
Mich persönlich tatsächlich Markus König. Ich fand den angenehm locker. Waren alle drei locker, da war jetzt keiner steif, aber der hat mir irgendwie imponiert, was vielleicht auch dran liegt, dass ich den am besten kenne aus meiner Tätigkeit als Lokalchef hier in Nürnberg. Da war er so ein bisschen ab und zu mal auch eine kleine Rampensau, was ich nicht negativ meine, aber einer, der halt sozusagen nach der Schlagzeile auch mal geschielt hat. Das tut er jetzt nach der sonorigen Wandlung zum Fraktionschef der CSU und dann zum OB-Kandidaten nicht mehr. Und wenn Menschen sich entwickeln, finde ich das bemerkenswert.
Ja, er war sicherlich ein wirklich interessanter Gesprächspartner. Vielleicht auch deswegen, weil er sich schon Gedanken darüber gemacht hatte, so hatte ich zumindest den Eindruck, mit welchen Thesen er ein bisschen für Aufsehen sorgen konnte. Und das hat er ja dann auch getan.
Hat viele empört übrigens. Markus König war ja der bei uns im Podcast exklusiv in Heuchamal die Nottanbindung beerdigt hat. Mhm. Und ich habe seither viele Gespräche führen dürfen mit Sozialdemokraten aus dieser Stadt, deine Genossinnen und Genossen. Und da wurde mir unisono gespiegelt, warum habt ihr, also wir beide, du bist sozusagen in Sippenhaft, warum habt ihr das so hochgejatzt mit der Nordanbindung? Sind wir doch schon lange dagegen? Ich habe gesagt, ja, das ist ja soweit nicht verwunderlich, haben wir ja auch oft genug berichtet, aber dass die CSU jetzt das Projekt beerdigt, finde ich schon, dass das eine Nachricht war.
Ja, aber ja, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, als Journalisten vollkommen richtig gehandelt, weil das war die Nachricht und die war komplett neu, während bei der SPD, dass sie nicht sympathisieren damit und so versucht haben, ein Stillhalteabkommen mit der CSU zu finden, ist auch hinlänglich bekannt. Andererseits ist es schon so ein bisschen die CSU-Nähe der Nürnberger Nachrichten, die überraschende.
Jetzt haben wir der Konflikt, der ist da.
Willst du den geschätzten Kollegen von der eher konservativen Zeitung den Rang ablaufen?
Du spinnst auf die heutige Berichterstattung, den Leitartikel über Markus Söder.
Genau, genau. Also schon sehr überraschend.
Der Klimaretter war die Überschrift.
Der Klimaretter, genau. Also ihr springt voll sozusagen in die von ihm aufgestellte Falle, formuliere ich jetzt mal ein bisschen provozierend, weil was hat Söder nicht schon alles verkündet? Und was hat die CSU nicht schon alles für Gesetze hier in Bayern gemacht, die genau dem eigentlich widerstreben oder genau dem widersprechen, was er jetzt verkündet? Und ich mache es jetzt mal wirklich provokativ und ihr nehmt es willfährig auf und bleibt relativ unkritisch in den Fragen. Was ist los mit den Nürnberger Nachrichten?
Widerspruch, euer Ehren. Wir haben tatsächlich mit Markus Söder das Klimagespräch gesucht, weil er in der letzten Zeit eben viele Initiativen gestartet hat. Es begann mit der Bienenrettung, dann dem Aussäen von
Moment, Söder hat doch nicht die Bienenrettung. Also jetzt wird es ja abenteuerlich
hier. Die Bienen wären nicht gerettet worden, wenn Markus Söder nicht so konsequenter, als es tatsächlich die meisten, mich eingeschlossen, ihm zugetraut hätten, des Volks Begehren gepackt hätte sozusagen und in ein Gesetz, in ein Naturschutzgesetz gekleidet hätte. Das war ja die Forderung, die dann auch umgesetzt werden konnte, nicht musste wohlgemerkt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass der Landtag mit dem eigenen Gesetzentwurf dagegen hält. Das hat er nicht getan. Also da war er, finde ich, bemerkenswert konsequent und ökologisch denkend. Und da hat er einiges gemacht in letzter Zeit. Ich bin unverdächtig, ihn stets freundschaftlich begleitet zu haben in der Kommentierung. Aber mir hat es imponiert, wie er diese Naturschutz-Klimarettungskarte ausgespielt hat. Da ist momentan, das ist korrekt, viel Worthülserei dabei. Die Taten müssen folgen. Daran wird er auch gemessen werden. Aber er tut es natürlich aus dem Antrieb heraus, der nachvollziehbar ist parteipolitisch. Er will den Grünen den Rang ablaufen. Er könnte auch ein anderes Thema sich rauspicken. Er hat schon mal auf ganz schlimmere Pferde gesetzt. Ich nenne mal das Wort Asyltourismus als ein Beispiel, indem er die Rechten versucht hat, rechts außen zu überholen. Da ist es mir dann doch deutlich lieber, wenn er versucht, die Grünen links außen zu überholen bei der Klimapolitik. Ich halte es für ein wichtiges Thema, und wenn der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef sich das zu eigen macht, dann habe ich mir gedacht, ich darf das mal loben, und habe natürlich die Zahl der Reaktionen gnadenlos unterschätzt.
Ja, du darfst es auch sicherlich loben. Das ist für mich eigentlich jetzt gar nicht die Kritik, die ich dran habe, weil klar, er spielt die Karte wirklich sehr geschickt aus. Es ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, zumindest alle Menschen, die sich wirklich Gedanken um die Zukunft dieser Erde machen. Und da wird Bayern sicherlich nicht alleine zur Rettung beitragen. Aber er hat es erkannt, dass man dieses Thema ernst nehmen muss, genau. Im Gegensatz zu vielen anderen Landesfürsten. Dennoch, du hast gerade das Wort Asyltourismus erwähnt. Also er hat ja schon gern mal die Pferde gewechselt und hat geguckt, wo kann ich vielleicht am schnellsten gerade vorankommen. Bleiben wir mal in Bayern, wenn es um eine echte Energiewende zum Beispiel geht. 10H-Regelung gibt es nur in Bayern. Also in Bayern wurde letztendlich die Erzeugung der Windenergie beerdigt. Zweiter Punkt, Trassenführung durch Bayern, ein Rumgeeiere hoch 3. Wir brauchen aber gleichzeitig die Stromtrassen, um regenerative Energien von dem Norden in den Süden des Landes zu führen. Da höre ich von Söder und von der CSU vor allen Dingen eigentlich überhaupt nichts.
Also 10H bin ich bei dir tatsächlich. Tut mir leid, geschätzter NZ-Kollege, hier herrscht Einigkeit. Das halte ich für keine gute Lösung. Das ist eine Mogelpackung, die Söder jetzt ankündigt. Er sagt ja, er will die Windkraft stärken, was er zahlenmäßig unterlegt bestimmt auch tun wird, indem er jetzt in den Staatsforsten Windanlagen bauen lassen will und wird. Da glaube ich ihm einfach mal, ja, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil die natürlich größere Anzahl der Windlagen, die interessant sind für solche Kraftwerke, sich in der Nähe von Ansiedlungen befinden. Da hat es die 10H-Regelung tatsächlich zunichte gemacht. Da finde ich, ist er sich selbst untreu, müsste man eigentlich zurücknehmen, dieses Thema 10H-Regelung. Was das andere Thema, die Trassenführung anbelangt, würde ich widersprechen. Wir brauchen diese Trassen, das sehe ich genauso. Es sehen übrigens viele entlang der Trassen wohnenden Menschen ganz anders, naturgemäß. Die sagen, klar, ja. Wir brauchen die nicht. Ich glaube auch, dass wir die brauchen, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Was hat die Staatsregierung getan? Sie hat immerhin über Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von den Freien Wählern, es geschafft, in die sogenannte Bundesbedarfsplanung, so heißt es, da geht es um die Stromtrassen, die künftig gebaut werden, die unterirdische Bauweise, also die Verkabelung hinein zu schreiben, und so wird es wohl kommen. Also es wird, glaube ich, sowohl die Jura-Leitung als auch die andere Trasse durch unser Verbreitungsgebiet, durch Franken und die Oberpfalz laufend, ich denke, die werden verkabelt, und ja, mein Gott, was will man mehr erreichen? Auch da wird es Proteste geben, es werden Landwirte protestieren, deren Felder aufgegraben werden, es wird ein Eingriff sein, es wird alle 20 Kilometer kleiner Kraftwerke bedürfen, diese Umspannwerke, aber wir brauchen die Trassen, also müssen wir sie auch bauen. Also auch da sehe ich den Konflikt nicht ganz. Wir haben momentan 220 kV-Leitungen, die man auf 380 kV erhöht. Das ist jetzt kein bayerisches Thema, ist ein Bundesthema. Und dass man dann die Leitungen umgestalten muss, ja. Und wenn sie tatsächlich unter der Erde verlegt werden, ist es doch ein Gewinn
Das wäre natürlich ein Gewinn. Da werden wir wieder gleicher Meinung. Aber hat jetzt auch ein bisschen gedauert, bis man so weit kommt. Aber wenn es in die Richtung geht, sicherlich kein falscher Weg. Hat jetzt mit Ökologie dann noch nicht so ganz viel zu tun.
Noch gar nichts.
Bleiben wir mal beim anderen, oder ich würde noch ein anderes Thema ansprechen wollen, weil das finde ich wiederum sehr schräg, wie Söder da, oder nicht schräg, sehr klug von ihm. Er kann natürlich jetzt groß aufsprechen und sagen, wir wollen klimaneutral werden als erstes Bundesland, und er ist zuversichtlich, dass man den Kohleausstieg auch schon 2030 schaffen kann. Ich glaube, sein von der Schwesterpartei, der Kollege in Sachsen-Anhalt wird aufheulen, und in Nordrhein-Westfalen, wo inzwischen ja auch die CDU den Landesfürsten stellt, genauso. Also er macht sich natürlich ein bisschen leicht. Alles Dinge, die Bayern überhaupt nicht betreffen. Er sagt dann auch, naja, die Wissenschaftszentren für Wasserstoff nach Erlangen, und wir werden Nürnberg. Hier nach Nürnberg, wir werden hier Dinge aufbauen, die um nach alternativen Brennstoffen zu suchen, also synthetische Brennstoffe. Wir machen die ganze moderne Technologie. Bei der Vergabe des Batterieforschungszentrums ist ja schon aufgeheult worden in der Südschiene, also Kretschmann und Söder. Also man holt Technologie, will man hier platzieren, aber alles, was unangenehm ist, überlässt man sozusagen den anderen Bundesländern. Da macht man sich natürlich ein bisschen leicht.
Ja klar, aber Söder ist ja jetzt über Nacht kein Heiliger geworden. Er ist ein mit allen Wassern gewaschener Politiker, der natürlich für seinen Standort, sein Reich ist Bayern, versucht das Beste rauszuholen. Also ich habe ja nie behauptet, dass Markus Söder jetzt über jeden Zweifel haben ist. Ich habe gesagt, er hat jetzt mal ein Thema sich rausgepickt, das er einigermaßen konsequent fährt, das ich für richtig und wichtig erachte. Ich finde auch seine Dialogbereitschaft, Fridays for Future als ein Beispiel, mit denen er sich wirklich länger ausgesetzt hat, als man es erwarten hätte können vom Ministerpräsidenten. Er spricht mit den Menschen. Ich habe den Eindruck, er lernt zuhören. Das war früher nie seine Stärke. Ich glaube tatsächlich, das Amt des Ministerpräsidenten und auch das Amt des CSU-Parteichefs haben mit Söder was gemacht, was nicht zu seinem Schaden ist. Und ja, das kann man doch einfach mal beobachten. Ich beobachte ihn seit langem, und momentan finde ich, ist er auf einem guten Weg. Ob er liefert, nochmal, wenn wir im Herbst wissen, das Bundesklimakabinett, ich glaube, so heißt die Veranstaltung, tagt am 20. September, wenn ich es recht im Kopf habe. In Bayern steht noch einiges an Gesetzgebungsinitiativen sozusagen in der Pipeline. Das muss erstmal rausgeholt werden, was den energie- und umweltpolitischen Part anbelangt. Söder muss liefern. Ich glaube ehrlich gesagt, er wird liefern, sonst macht er sich unglaubwürdig. Und was ich ihm wirklich hoch anrechne, ist, dass er absolut auf Konflikt geht mit Gruppierungen, die der CSU sehr, sehr, sehr nahe standen.
Das wäre jetzt mein Thema noch gewesen.
Bauernverband beispielsweise.
Das ist Amt, was mit Söder gemacht hat, ohne Zweifel. Aber was macht Söder mit der CSU? Also das ist ja wirklich
Konfrontationskrieg. Er mutet ihr ganz, ganz viel zu. Also muss man auch wieder sagen, hätte ich nicht gedacht. Wenn man so will, hat er die Themen der Zeit antizipiert und sagt, wenn es so ist, wenn die CSU so bleibt, wie sie war, wird sie den Status Volkspartei irgendwann mal gefährden. Das möchte ich als ihr Parteichef nicht. Deswegen mute ich ihr jetzt den Wandel in einem Tempo zu, das viele in der CSU überfordert. Da gibt es natürlich eine ganze Phalanx von Gruppierungen, die sagen, nee, das ist uns viel zu schnell und viel zu heftig. Die Agrarlobby in Bayern, die ist hellauf entsetzt. Ich bin in ein paar Verteilern, wo konventionelle Landwirte sich austauschen. Das war früher Lob und Hudel für die CSU. Inzwischen steht die fast auf einer Linie mit den Grünen. Also ganz so schlimm ist es noch nicht, aber da schießt man schon ordentlich gegen die Christsoziale Partei. Also dieses alte Bündnis, das bricht auf. Ein paar andere Konstellationen stellt Söder auch in Frage. Die CSU verändert sich, und ich bin gespannt, wie er das innerparteilich moderiert. Das ist ein durchaus diffiziler Prozess.
Und wen will er denn zurückholen? Also will er jetzt wirklich sagen, Leute, die zu den Grünen gewechselt sind, die dann irgendwo auch in Bayern bei 25-27% liegen könnten, will er die auf die CSU-Seite zurückholen, und verliert er nicht parallel dazu auf der anderen Seite eben das klassische konservative Klientel, oder stirbt das konservative Klientel langsam aus?
Nee, ich glaube, er versucht beides, und das ist ein Spagat, da muss man gucken, ob der gelingen kann. Das konservative Klientel versucht er ja dauernd mit Angeboten zurückzuholen zur CSU, sofern es denn abgewandert ist, die da lauten: ihr habt vielleicht jetzt die AfD gewählt, ihr habt euch geirrt, diese Partei driftet ins rechtsextreme Milieu ab, die wird immer einer NPD näher, vielleicht sogar schlimmer, Björn Höcke als Stichwort. Die Karte reitet er sehr, sehr deutlich im Wahlkampf, muss man immer sagen. Vor einem Jahr hat er sich noch an die AfD rangewanzt, hat versucht, die vom Vokabular her mit einzuholen, war genauso aus meiner Sicht populistisch, das lässt er jetzt komplett bleiben. Also er hat diese Klientel nicht aufgegeben. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich wurmt ihm die Situation, dass die Grünen momentan einen Lauf haben, sondersgleichen. Da will er ran. Er sieht, wie die Grünen in den Großstädten punkten, so dass Angst ist, dass der Flow der Grünen auch am Land weitergeht. Und dann ging es ans Eingemachte für die CSU. Also er hat zwei Seiten, die er bearbeitet. Und momentan ist es eben deutlich mehr erkennbar, wie er die grüne Seite anpackt.
In der Zeit hat die Katharina Schulze ein Interview gegeben, also die Grünen, Grünen-Chefin in Bayern. Die traut natürlich Söder auch nicht so über den Weg. Andererseits aber auch bei ihr Wohlwollen im Sinne dessen, dass sie sagt, es ist ja schön, dass ein Umdenken stattfindet. Mhm. Sie erlebt aber im Landtag eigentlich tagtäglich, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber ganz andere Dinge. Also Söder ist ja dann trotzdem bloß einer von vielen, die dort agieren. Klar. Und ich glaube, die Riege der CSUler, aber auch der FWGler, die sind ja nicht ohne. Gerade in der FWG gibt es ja auch viele, die mehr als kritisch diese Entwicklung beäugen und die keineswegs den Klimawandel als das größte Problem ansehen, sondern da geht es dann wirklich eher um die individuellen Dinge, die in den Gemeinden vorherrschen. Das Thema Flächenverbrauch. Das ist ja auch ein Riesenthema, was ja ganz konkret bedeutet, wenn der Flächenverbrauch so eingeschränkt wird, wie er eigentlich eingeschränkt werden müsste, sei es jetzt beim Straßenbau, aber auch bei der Ausweisung von Gewerbegebieten und bei der Wohnbebauung. Das trifft ja dann wiederum ganz klar die Kommunen und in den Kommunen sind sehr viele FWGler und CSUler ja auch an der Macht. Also da konterkariert er ja eigentlich die Politik, die an der Basis dann gemacht wird.
Auch das ist eine Konfliktlinie, sehr treffend beschrieben von dir, die Söder bewusst eingeht. Also er stellt viel in Frage, alte Bündnisse, die sozusagen in Stein gemeißelt schienen, die man von ihm hinterfragt, wie jetzt dieser Pakt mit den Kommunen beispielsweise. Er hat natürlich ein super Totschlagargument. Er sagt, die Bewahrung der Schöpfung, das war schon immer das oberste Credo meiner christsozialen Partei. Damit hat er ganz gute Karten, dass er durchkommt, aber dieser innerparteiliche Prozess, der wird für ihn mindestens so nerven- und kraftaufreibend sein wie der Kampf nach außen. Wir würden natürlich als Nürnberger Nachrichten Söder regelmäßig hinterfragen. Wir haben ein Interview Anfang September, Mitte September mit dem BN-Chef in Bayern, Richard Merkner, Bund Naturschutz, der natürlich mit fachlichen Argumenten so einiges an der bayerischen Energie- und Umwelt- und Klimapolitik auszusetzen hat. Also das ist jetzt nicht so, um das auch klar zu transportieren, dass Söder der Klimavorreiter Nummer eins ist. Da ist dann schon noch eher bei den Grünen und bei anderen Verbänden nachzusehen. Dort sind die wirklichen Menschen, die Player, die seit Jahren spielen. Aber er ist auch nicht ganz unglaubwürdig, muss man auch wieder sagen. Er war mal Umweltminister in Bayern, hat da keinen schlechten Job gemacht, noch heute. Jault mancher in den Ministerien auf, wenn er an die Söder-Zeit denkt. Da ging es mal ziemlich kräftig zur Sache. War der See in Nürnberg, wer den kennt, das ist ein ökologisches Umbauprojekt, das ein Markus Söder angestoßen hat. Er tut auch dann tatsächlich Dinge, die, wenn man so will, nachhaltig wirken.
Ja, vielleicht nehmen wir den Wörthersee nochmal her. Also es ist natürlich auch nur eine Geschichte, die du machen kannst, wenn du einfach Millionen reinbutterst. Klar. Also Unsummen an Geld, die eigentlich reinfließen über Jahre hinweg und noch nicht allzu viel zu sehen. Aber die Menschen glauben daran, dass er Gutes tut. Und naja, Geld verteilen war ja jetzt schon immer von ihm eigentlich so eine Methode, wo er auch mit der Gießkanne respektive jetzt auch sehr viel im nordbayerischen Raum verteilt hat, das bei den Menschen natürlich gut ankommt. Die Umlagerung der Ämter, genau. Alles Themen, die ihm Bonuspunkte oder Pluspunkte eingebracht haben. Ja, wir werden sehen, was am Ende rauskommt, ob er wirklich bei den Grünen dann wieder so viel zurückholen kann.
Die spannende Frage ist doch, wird er tatsächlich abstinent bleiben, was die Bundespolitik anbelangt? Er sagt ja in jedem Interview demonstrativ, fast schon wieder so demonstrativ, dass es einen ins Grübeln bringt, Bundeskanzler interessiere ihn nicht. Da würde ich mal keine Wetten abschließen wollen.
Der Fokus hat, glaube ich, jetzt schon die 5 Punkte benannt, warum Markus Söder der nächste Bundeskanzler sein kann. Also wobei, auf den Fokus müssen wir jetzt nicht so hören, aber natürlich, auch du hast das immer wieder betont und ich glaube, es ist jedem, der hier in Bayern aufgewachsen ist, auch bewusst, Söder ist ein Machtmensch. Das haben die Menschen in Nürnberg mitbekommen, das bekommen die jetzt in München mit und er wird sicherlich mit einem Auge schon auch nach Berlin schielen. Und ja, zumindest sorgt er für Gesprächsstoff, wenn man im Moment in die Medien reinschaut, ist er aller Orten. Genau. Also er bestimmt sozusagen komplett die Sommer, wenn man das als Loch bezeichnen würde, er bestimmt das Sommerloch.
Hat er schon länger gekonnt, muss man auch sagen, weil er halt, Söder denkt erstens in Bildern, tun die wenigsten. Die Kabinettssitzung
Im Freien,
im Grünen, ja brillant, jetzt im Grünen das Kabinett tagen lassen. Da muss überhaupt keine Zeile über den Inhalt berichtet werden. Jeder weiß, worum es geht. Finde ich wirklich, ist eine Gabe, hat kaum jemand in der Politik sonst. Und natürlich denkt er auch in Zeitfenstern. Er weiß genau, wann Medien besonders empfänglich sind. Und es ist halt nun mal die Zeit, in der die Bundespolitik Pause macht, in der die Kanzlerin zuerst in Bayreuth schwitzend den Tannhäuser sich reinzieht, um dann in den wohlverdienten Urlaub abzudüsen. Und das wiederum ist Markus Söders große Zeit. Also auch da, er versteht die Mechanismen einer medialen Inszenierung genauso gut wie die in den sozialen Netzwerken. Er hat zum Beispiel, mein Lieblings-Instagram-Post diese Woche war der am Sonntag, glaube ich, von Markus Söder. Heute gönne ich mir was und was war zu sehen? Ein großes Steak, sonst nichts. Der Ministerpräsident offenbar im heimischen Garten, selbst am Grill stehend und
zumindest nicht selbst verleugnen, dass er jetzt auch noch zum Veganer oder Vegetarier wird, sondern...
Nein, aber er hat aus meiner Sicht, ich habe ihn noch nie auf die Waage gestellt, würde er auch nie machen, er hat mindestens 10 Kilo abgenommen.
Echt? Ja. Okay, also du meinst, er hat ernährungstechnisch umgestellt oder passt mehr auf sich auf, um dynamischer rüberzukommen?
Was hat er getan, seine Figur
zu verändern? Markus Söder, Superstar und der Chefredakteur, der begeistert ist.
Liebe Kollegen der Nürnberger Zeitung, hört genau zu. Mehr Polarisierung gibt es nicht.
Vielleicht nochmal kurz zurück zu den Nürnbergern OB-Kandidaten. Also ich aus meiner Sicht sage jetzt mal, ich fand sie alle drei ganz interessant. Also wie gesagt, Markus König hat sich, glaube ich, am besten in Szene gesetzt. Bei Verena Oskian, glaube ich, hat man ein bisschen gemerkt, dass sie wirklich in der Stadtpolitik noch nicht so zu Hause ist.
War genauso wie Michael Fraß vergangene Woche in Schwabach, an der Partei, der CSU-OB-Kandidat, der die Schwabacher Kommunalpolitik nicht kennen kann. So ein bisschen geht es Verena Oskian, die zwar mal in Nürnberg Grünen-Chefin war, aber natürlich in den Verästelungen nicht so zu Hause ist wie ihre beiden männlichen Mitbewerber, König und Brehm, sorry.
Ja, und Thorsten Brehm, glaube ich, tut sich insofern ein bisschen, ich will nicht sagen, dass er sich hart tut, also die Themenpalette, die die SPD aufzubieten hat und auch die Erfolge, die sozusagen die SPD ja in Nürnberg aufzuweisen hat, die wird ein bisschen zerrieben zwischen einer Aufbruchstimmung in der CSU und diese Welle des Erfolges bei den Grünen. Mhm. Weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo will man sich jetzt eigentlich abheben? Das ist vielleicht so ein bisschen so das, was mich bei den ganzen drei Kandidaten gestört hat. Kann man uns vielleicht auch zum Vorwurf machen, haben wir nicht scharf genug nachgefragt. Also wo sind eigentlich wirklich die Unterschiede in der Stadtpolitik? Alle wollen jetzt die Ökologie, alle wollen das Klima schützen, alle wollen den ÖPNV billiger machen und verbessern. Die Nordanbindung ist vom Tisch. Frankenschnellweg wäre noch der einzige Punkt, wo man drüber diskutieren kann. Wobei selbst Oskian ja gesagt hat, ja, sie braucht halt erstmal die Mehrheiten. Also,
klar.
Also man kann ein klares Nein als Grüne sagen, aber wenn die Mehrheiten halt anders im Stadtrat sind und die werden, es wird keine absolute Mehrheit der Grünen geben.
Das, was uns nicht gelungen ist, Matthias, konnte vielleicht auch gar nicht gelingen. Wir hatten 3-mal ein Einzelformat mit jedem der Bewerber und ich bin gespannt. Am 11. September haben wir ja ein NN-Forum im Gutmanns am Dutzendeich, wo alle drei auf einem Podium sitzen. Da haben wir uns heute Gedanken gemacht, zufälligerweise, über die sozusagen Befragung. Wir waren da 4 Themenblöcke abfragen. Da bin ich schon der Meinung, dass man Unterschiede herausarbeiten kann, die es ja garantiert gibt. Wobei ich mit Uli Mali sprechen konnte, ein Sommerinterview mit dem OB dieser Stadt, der auch sagt, ja, er ist gespannt, wie sozusagen die Spezifizierung dann im Detail ausfällt. Also auch ihm fällt auf, dass da viel ähnlich ist. Er genießt sozusagen seinen letzten Sommer im Amt. Ein Sommer, in dem er nicht Wahlkampf machen muss. Das hat er auch ganz, fand ich sehr sympathisch von ihm. Es gibt viele Politiker, die sagen, sie freuen sich auf den Wahlkampf, die schönste Jahreszeit im Leben des Politikers. Mali hat gesagt, er ist eigentlich ganz froh, mal keinen Wahlkampf machen zu müssen, sondern seine normale Arbeit, ohne eben diese Wahlkampftermine absolvieren zu dürfen.
Und hat er schon eine Prognose abgegeben, wo er glaubt, wo das Ganze hingeht?
Er glaubt an eine Stichwahl. Also da sind sich, glaube ich, alle Auguren einig, ansonsten hält er sich bedeckt. Natürlich glaubt Mali, logisch, er ist der SPD-Oberbürgermeister, dass einer der Teilnehmer in dieser Stichwahl Thorsten Brehm ist. Und was ich interessant finde, Ulrich Mali glaubt, dass die SPD ihren Status als stärkste Fraktion im Stadtrat behalten wird. Da bin ich, da würde ich jetzt was anderes sagen, aber keine Ahnung, also momentan ist die SPD ja sehr, sehr stark. Die hatten ein Wahlergebnis in Nürnberg, ich glaube von 44% oder 40%, auf jeden Fall eine 4 vorm Komma. Das wird natürlich nicht zu wiederholen sein, das weiß auch Mali. Aber er glaubt eben, also seine These ist jetzt mal übersetzt, die SPD kommt von so weit oben, dass selbst ein Abstieg immer noch dazu führen würde, dass am Ende ein sehr hoher Sockel übrig bleibt, der höher sein wird als das Ergebnis einer CSU oder der Grünen. Da bin ich total gespannt. Würde ich jetzt mal widersprechen.
Zumal ja etliche der Jungen auch schon wieder aufhören, also die jetzt nur eine Periode gemacht haben. Ja, und man wird auch sehen, wie die klassische Parteiarbeit in den Stadtteilen, wie die noch verfängt. Also wie erreicht man noch die Leute? Kommt man wirklich noch an die Leute ran? Oder wird auch diese Kommunalwahl, zumindest in Nürnberg, von diesen großen Themen wie Klimawandel überdeckt werden? Und dann kann es zu Ergebnissen kommen, die wir uns wahrscheinlich vielleicht heute noch gar nicht so richtig vorstellen können.
Ja. Und man muss auch immer sagen, mit Ulrich Mali tritt der letzte analoge Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt ab, behaupte ich mal. Also auch das wird ja anders sein. Dieser Wahlkampf wird von allen Bewerbern auch im Netz geführt. Mhm. Und das hat ja sicherlich auch einen Einfluss aufs Wahlergebnis. Mali hat ja nie einen Netzwahlkampf gemacht.
Definitiv.
Hat trotzdem zwei Drittel der Stimmen geholt. Das ist unglaublich eigentlich.
Aber er war natürlich auch präsent, muss man schon sagen. Ja. Er war viel auf der Straße unterwegs. Mhm. Also sein Straßenwahlkampf oder Fahrradwahlkampf war durchaus bemerkenswert, absolut. Er ist den Leuten nicht aus dem Weg gegangen und natürlich bei aller Sympathie von meiner Seite für online ist es trotzdem immer noch mal was anderes, mit den Menschen wirklich in Berührung zu kommen, mit denen auch direkt zu sprechen und auch die Dinge dann mal anzusprechen, die im Netz einfach bloß zum Teil halt rausgerotzt werden. Also es ist ja auch nach wie vor so, dass Politiker, egal welche Art von Vorschlag sie machen, trotzdem durchaus gerne und schnell beleidigt werden und herabgewürdigt werden. Also da ist es dann schon besser, wenn man sich auch noch zeigt und wirklich mit den Menschen dann face-to-face reden kann. Du hast ein Wort erwähnt, Abstieg. Ich will es eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig, weil du warst schon wieder mutig und warst am Montagabend im Max-Morlock-Stadion.
So ist es. Das waren 35 Euro. So viel hat das Ticket auf der Gegengerade mich gekostet, die ich tatsächlich sehr bereut habe. Also ich bereue zwar diese Liebe nicht, aber ich bereue dieses Ticket. Die Wartezeit auf die erste Torschance dauert immer noch an, obwohl das Spiel jetzt schon weit mehr als 12 Stunden zurückliegt. Es war einfach erbärmlich, die Darbietung der HSV, von dem ich gar nicht mal sagen kann, dass er bärenstark war. Der hat eine super solide Abwehr mit dem tollen Tim Leibold, der ein starkes Spiel gemacht hat, Ex-Klubberer. Die haben einfach die Chancen, die Klubabwehr bot, die Löcher, die sich auftaten, genutzt und haben daraus 4 Treffer gemacht. Also 0-4 im Heimspiel kann ich mich nicht erinnern, das in der ersten Liga letztes Jahr mal erlebt zu haben. Jetzt sind wir in der zweiten Liga und mir graust es ein bisschen vor dem Pokalspiel. Es geht gegen den ersten der dritten Liga.
Genau, und Ingolstadt hat, glaube ich, 3-0 gegen die Würzburger Kickers so gewonnen. Genau. Also haben einen, ich will nicht sagen den Lauf, aber die sind gut gestartet. Nach dem Abstieg weiß man auch immer nicht, ob man das dann in der unteren Liga packt. Ich habe gestern Abend war vom Geburtstag und konnte mich dann leidensgenossensmäßig mit einem schon immer 60er-Fan zusammentun, weil die haben vorher 4-0, also eine Stunde vorher schon 4-0 verloren und dann der Club, wir haben dann beide gesagt, okay, dann muss es jetzt wegen der Club rausreißen.
Vielleicht eine Fusion, 1860 Nürnberg.
Ja, wir waren uns aber beide wieder einig, oder er hat sofort gesagt, in seinem schönen Münchner Slang, dass man das natürlich gewohnt ist zu leiden als 60er-Fan und dass einem das eigentlich ja gar nichts ausmacht, sondern man freut sich dann aufs nächste Spiel, wo dann eigentlich wieder mal alles nur noch besser werden kann, und das erinnert doch auch sehr an den ersten FC
Nürnberg. Es ist trotzdem schlimm, ich ging ins Stadion euphorisch, habe zu Hause noch mit meinen kleinen Jungs zu Abend gegessen, habe gesagt, Papa geht ins Stadion, habe mein Club-Trikot übergezogen, das Einzige, das ich mein eigen nenne und das ich wirklich nur bei besonderen Anlässen trage, meistens dann, wenn ich einen Sieg erwarte, und war so dabei, die Kinder anzufixen für dieses tolle Thema, erster FC Nürnberg, 4 und 7 Jahre jung. Ja, ich bin irgendwie am Frühstückstisch dann heute dem Thema ausgewichen, weil ich natürlich ständig mit Fragen konfrontiert war, warum denn die anderen 4 Tore geschossen haben und der erste FC Nürnberg nur 0. Also,
aber du hast jetzt ein paar Wochen Zeit, darüber nachzudenken, so ja, auch mit deinen Kindern das zu diskutieren und sie davon zu überzeugen, dass das trotzdem die Liebe man nicht bereuen muss.
Die Liebe
muss.
Ihres Lebens werden wird.
Genau, genau, weil du gehst jetzt erstmal in Urlaub, auch ich gehe in Urlaub, wir sind 14 Tage beide jetzt erstmal weg, dann muss ich wieder ran.
Bleib noch weg.
Du bleibst noch ein bisschen weg, genau, aber dein Kollege Alexander Junkunz hat sich schon mal angeboten, hier im Podcast eine Runde zu drehen, und uns wird es bestimmt nicht langweilig, wobei ich natürlich mich freue, wenn dann du nach Würfelwochen eigentlich.
Ich traue mich kaum sagen, 4,5 Wochen bin ich dann mal weg und komme zum 11. September wieder, wenn das Podium mit den NNOB-Kandidaten ansteht. Und vorher werde ich, um nicht ganz vom Fußball wegzukommen, mir vielleicht ein Drittligaspiel von Hansa Rostock anschauen.
Ah, also du bist an der Ostseeküste,
wunderbar. Schon in Wustrow, und mal gucken.
Okay, dann wünsche ich schon mal viel Vergnügen. Ich wünsche unseren Zuhörern eine wunderbare Sommerzeit noch. Genießt die 14 Tage, wo ihr kein Horcher mal hören müsst oder dürft.
Wo gehst du hin im Urlaub?
Ich gehe jetzt eine Woche nach Krakau. War ich schon mal vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich noch bei der Stadt Nürnberg gearbeitet habe. Ist ja Partnerstadt der Stadt Nürnberg. Und verrate jetzt auch, dass ich 20-jähriges Ehejubiläum habe. Und wir haben eine Doppelhochzeit, also mit Freunden gefeiert, und wir vier, wir begeben uns jetzt nach Krakau, weil wir gesagt haben, wir machen eine schöne Städtereise für eine Woche. Und ja, ich bin mal gespannt, was sich in der Stadt getan hat, und freue mich da schon sehr drauf. Wir werden aber auch einen Ausflug nach Auschwitz unternehmen. Da muss ich gestehen, war ich noch nie.
Also war ich auch noch nie.
Diese Lücke, die geschichtliche Lücke ist noch da, und das Thema ist ja gerade für uns Menschen, die hier in Nürnberg oder um Nürnberg aufgewachsen sind, ein nach wie vor wichtiges.
Dann schöne Urlaubszeit. Danke fürs Zuhören an diejenigen, die uns immer noch zuhören. Auch die Kollegen der NZ seien besonders gegrüßt. Wir schärfen das Profil und kehren wieder nach der Sommerpause. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.